Mehr als freundlich. Der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom. Mit Professor Ingolf Prosetzky und spannenden Gästen und interessanten Geschichten zum WBS.
Herzlich willkommen beim WBS-Podcast und einer neuen Folge in der Staffel 2 Lebenslanges Lernen mit und vom WBS. Ich gehe davon aus, dass es beim heutigen Gespräch etwas dynamischer und auch körperlicher wird als sonst, denn mein Gast ist Professorin für physiotherapeutische Befundung und Intervention an der Hochschule für Gesundheit, Soziales und Pädagogik in Rostock. Und sie beschäftigt sich schon länger mit der motorischen Entwicklung unter Bedingungen des WBS. Ich bin sehr neugierig zu hören, was du uns sagen kannst, wie Kinder beim Erlernen von Bewegungen unterstützt werden können, aber auch wie Jugendliche und Erwachsene lernen können, lebenslang beweglich zu bleiben, motiviert bleiben und auch motiviert werden können, in Bewegung zu kommen und auch immer mal etwas Neues ausprobieren an Aktivitäten. Ganz, ganz herzlich willkommen, Frau Professorin Kathi Wibbenhorst.
Hallo lieber Ingolf, ach, das war ja eine schöne Anmoderation. Ja, vielen Dank, dass du mich eingeladen hast und dass es endlich nach langer Zeit geklappt hat, dass wir uns heute gegenüber sitzen sozusagen.
Kathi, einige Familien kenne dich ja schon vom Bundesverbandstreffen, vom Sehen, aber die dich vielleicht noch nicht kennen, damit die zumindest einen auditiven Eindruck von dir bekommen. Hast du ein Geräusch, was gerade für deine Forschung, für deinen Beruf oder vielleicht sogar im Privaten für dich ganz präsent ist?
Ja, also woran meine Studierenden mich immer erkennen, wenn wir Online-Lehrer haben, dann ist es das Waschmaschinenpiepen im Hintergrund, wenn meine Waschmaschine fertig ist. Wir haben ja sehr viel digitale Lehre und ich mache dann meine Online-Lehre immer gerne von zu Hause. Ich sitze dann in meinem Büro und wenn dann das dreimalige Piepen kommt.
Wie geht denn das Piepen?
Das ist wirklich ganz lang und hoch, dass dann ein Piep, Piep, Piep. Das ist schon konditioniert, das ist wirklich klassisches Konditionieren. Oh, meine Waschmaschine ist fertig, Entschuldigung. Ich springe da natürlich nicht auch. Aber es ist witzigerweise immer, wenn ich Lehre habe, dass diese Maschine fertig wird.
Ja, wunderbar. Wir legen los mit ein paar Fragen zu deinem privaten Leben. Als du klein warst, habt ihr euch viel bewegt? Oder wie kam es dazu, dass sich der Bereich dazu interessiert hat?
Also ich habe ja ganz klassisch Sport studiert. Und das war aus der Bewegung heraus, dass ich halt mein Leben lang viel Sport betrieben habe. Ne? Auch teilweise Leistungssport, also Leichtathletik, Handball, Basketball. Und was macht man denn? Man studiert Sport. Die Antwort auf die Frage, was willst du denn später mal werden, die konnte ich natürlich nicht beantworten. Ne? Ich habe neben Sport auch noch Anglistik, Amerikanistik studiert. Also das kannst du ja auch gar nicht in einen Beruf reinpacken. Aber ich fand Englisch toll und ich fand Sport toll. Deswegen habe ich studiert. Wir sind auch bis heute noch in der Familie sehr, sehr sportlich. Also alle, ne? Auch die Kinder, meine Kinder, ich habe drei Töchter, werden mit Sport quasi großgezogen.
Leichtathletik und Handball?
Und Basketball, genau. Alles so, ja, auch leistungsorientiert. Ne? Ich bin ja auch noch ein DDR-Kind. Da wurdest du ja sowieso schon in der ersten Klasse gesichtet. Richtung Sportschule und so, aber dann kam ja die Wende und dann wurde es so ein bisschen abgefangen und dann hat man Sachen gemacht, die man gerne mochte. Und Leichtathletik mache ich aber heute auch noch und Basketball sowieso sehr gerne.
Okay, dann bist du nach der Schule, jetzt habe ich unterbrochen.
Bin ich nach Rostock gezogen und habe dann hier Sportwissenschaften studiert. Also ich bin gar keine klassische Physiotherapeutin. Ich habe den Umweg über die Sportwissenschaft gemacht und bin dann am Ende des Studiums gefragt worden, ob ich denn nicht promovieren möchte. Ne? Mir wurde dann eine Promotionsstelle hier an der Uni Rostock in der Sportwissenschaft angeboten und so bin ich dann zur Forschung gekommen. So bin ich dann zur Bewegungsforschung, zur Motorikforschung gekommen und war dann auch kurze Zeit, 2 Jahre in den USA, dort bin ich dann in die Neurowissenschaften reingerutscht und auch wieder in die Motorikforschung. Und als ich dann zurückgekommen bin ich dann in die Physiotherapie gerutscht. Da war nämlich in Rostock eine Professur frei und ich wurde dann so angesprochen, damals Sport, na, das hat ja auch was mit Physiotherapie zu tun. Und ich muss aber auch sagen, ne, damals wie auch heute immer noch, es gibt sehr, sehr wenig promovierte Physiotherapeutinnen in Deutschland. Und so wurde mein Einstieg damals 2012 einfach gemacht, ne, dass ich denn so diese Professur übernehmen konnte. Also aus der Sportwissenschaft in die Physiotherapie, wie du dir ja auch sicherlich denken kannst, gibt es ja da sehr viele Schnittmengen. Und seitdem bin ich hier in Rostock an der Hochschule. Ja, und dann bin ich auch irgendwie reingerutscht in den Williams-Beuren-Verband in Deutschland. Da wurde ich nämlich angesprochen von einer ganz lieben Kollegin. Die war nämlich auch schon in dem wissenschaftlichen Beirat drin. Da wurde ich dann angefragt, ne, die Chris Leber, die ja Vorsitzende des Williams-Beurens-Verbands, eine ganz, ganz tolle Persönlichkeit, wie wir alle wissen, hat dann jemand gesucht, der so diesen ganzen physiotherapeutischen, motorischen Bereich betreuen kann in Deutschland.
Wenn wir jetzt gerade bei den Willingen schon sind und der Betreuung, was machst du da eigentlich, wenn du dort bist?
Genau, in Willingen habe ich Workshops, immer zwei Messstrecken, zwei Behandlungsräume, nicht Befundungsräume, eher mehr, wo die Familien, die Betroffenen sich anmelden können und je nachdem, was sie machen wollen. Ne? Einmal eine Befundung, da schauen wir uns mal an, wie ist so der motorische Entwicklungsstand, Richtung auch Gleichgewicht und so weiter. Wenn Sie an Testung teilnehmen wollen, zum Beispiel zum statischen dynamischen Gleichgewicht, da reden wir bestimmt nachher nochmal drüber, ob Sie da teilnehmen wollen an Studien. Da habe ich auch, wenn ich das erzählen darf, ein ganz interessantes Schlüsselerlebnis gehabt beim ersten Treffen, wo ich teilgenommen habe. Das war 2014. Da bin ich wirklich ganz, ja, naiv, blauäugig hingefahren. Ich meine damit, dass ich mir natürlich vorbereitet habe, aber noch gar nicht so viel in Berührung kam mit Familien und Betroffenen und wusste gar nicht, wie ich dort überhaupt ankomme. Ne? Die Chris Leber hatte mich dann angekündigt am Abend der Eröffnungsveranstaltung. Ne? Ja, und ab morgen könnt ihr dann hier teilnehmen bei der Kati und euch testen lassen. Ich hatte dazu zwei Räume ja von der Chris zur Verfügung gestellt bekommen. Ja, und ich kannte da ja gar keinen. Ich hatte dann noch vorsichtshalber abends so zwei Terminlisten an die Türen gehangen, von morgens bis abends Zeiten vergeben. Und ich wusste gar nicht, was mich erwartet. Also ich bin dann quasi ins Bett gegangen. Und als ich dann morgens vorm Frühstück mal rangeschaut haben, da, oh Gott, da waren sogar, also es war knüppeldicke voll, es waren sogar Linien dazu geschrieben. Die Chris kam schon auf mich zu und meinte, Kati, hast du noch Plätze frei? Und ich dachte so, wow, schön. Das war echt ein mega schönes Erlebnis für mich. Ne? Also ich wurde total überrascht davon. Ich habe gedacht, oh, vielleicht kommen da so 3-4 Mann. Ne? Also da hat man dann schon gesehen, dass der Bedarf groß war. Ja, so war mein erster Kontakt denn.
Was ist so ein typischer Ablauf? Also was sind so die Fragen, die die Familien mitbringen?
Die wollen natürlich wissen, also die wollen natürlich so ein bisschen Informationen, Tipps haben, die wollen natürlich wissen, oh, was können wir tun, machen, wie können wir mit unserer Physiotherapeutin besser zusammenarbeiten und wo steht mein Kind überhaupt, ne? Also es sind ganz viele Fragen. Das sind ja immer so zwei Kategorien von Eltern, Familien. Einmal die zum ersten Mal da sind, eine, die auf der einen Seite zum ersten Mal von der Diagnose erfahren haben. Und dann natürlich die alten Hasen, ne? Die dann Tipps haben wollen. Mein Kind ist jetzt in der Pubertät, jetzt hat sich auf einmal alles geändert. Was kann man machen zum Beispiel? Ne? Also weißt ja, es gibt ja da viele Besonderheiten bei den Williams-Beuren-Betroffenen. Ne? Auch Änderungen über die Lebensspanne, wie du es so schön gesagt hast, was man denn machen kann.
Fangen wir mit der Entwicklungslinie an, ne? Bei den Kleinkindern. Also was weiß man über die motorische Entwicklung? Wo gibt's Schwierigkeiten? Und ja, vielleicht ja auch Sachen, wo du sagst, die sind eher gut ausgeprägt oder eine Stärke, wo man auch die Kinder jetzt erstmal gut motivieren oder unterstützen kann.
Ja. Genau. Ich spreche jetzt nur für den motorischen Bereich, für die motorische Entwicklung, ne? Die Stärken, wie wir ja alle wissen, wie ihr ja schon besprochen habt, ne, es sind ja reizende Wesen, ne? Das sind ja so eine freundlichen, lieben Menschen. Es macht einfach wirklich großen Spaß, denen auch zusammen zu sein und mit denen zu arbeiten, will ich mal sagen. Die arbeiten auch gerne mit. Was sind, na, so kleine Hindernisse, ja. Sie haben eine verzögerte motorische Entwicklung. Aber sie ist nur verzögert. Viele Elternärzte, Kinderärztinnen reden ja auch von Meilensteinen. Sie erreichen alle motorischen Meilensteine, aber halt etwas später. Ich sage immer so gerne, aber gehen tun sie alle irgendwann, ne? Ich kann ja mal ein bisschen was sagen. Motorische Meilensteine, also Kopfheben, wären wir so bei 2 Monate. Ein Williams-Bäuerin-Kind vielleicht so bei 5 Monate. Kann 2-3 Monate später, kann 2-3 Monate früher passieren. Dann stehen ohne Hilfe haben wir so 10 Monate und bei Williams-Bäuerin-Kindern vielleicht bei 20 Monaten. Kann aber auch 8 Monate früher passieren, ne? Also die Standardabweichung ist sehr groß, gerade bei Williams-Bäuerin-Kindern, ne? Weil es halt sehr abhängig ist. Abhängig ist es natürlich auch davon, das habt ihr ja auch schon gesprochen, dass die Merkmale immer abhängig sein können auch von wie viel Dilatation, also wie viel Gendilatation das Kind haben kann. Es sind natürlich Mikrodilatationen, aber je nachdem, wie viele Teile betroffen sind, können natürlich die Ausprägungen stärker sein. Gut, ne? Also die verzögerte motorische Entwicklung, wie ich gesagt habe, denn auch so Schwierigkeiten in der koordinativen Entwicklung, die Feinmotorik, Kraftfähigkeiten, was auch viel über den speziellen Muskeltonus kommt, den die Williams-Bäuerin-Betroffenen mit sich bringen, räumliches Sehen, dadurch dann auch Koordination, habe ich schon gesagt, ne? Schrittlängen, Schrittgeschwindigkeiten, Treppen, Abstände und so. Da gibt es überall so Auffälligkeiten, die aber alle durch Bewegung, durch Ergotherapie, Physiotherapie, durch Sport natürlich alles trainiert und verbessert werden kann.
Die meisten Familien sind ja vermutlich im Kontakt mit diesen sozialpädiatrischen Zentren. Vielleicht haben sie ja gar nicht die Diagnose, aber bestimmte Entwicklungsschwierigkeiten oder Verzögerungen, die werden ja dann doch deutlich. Und dann kommen sie ja auch in der Regel, ne, in die Hände von Physiotherapeuten. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen nochmal erzählen, wie ist so eine physiotherapeutische Befundung? Wie läuft sowas ab? Und was würdest du Eltern empfehlen? Du hattest es ja vorhin angedeutet, dass manche auch in Willingen danach gefragt haben, wenn sie das Gefühl haben, dass die Kinder nicht so gesehen oder unterstützt werden, was könnten sie denn tun? Also 2 Fragen, das eine Bezug auf wie läuft so eine Befundung ab und das andere ist, was ist, wenn die Eltern den Eindruck haben, dass die Befundung nicht so richtig oder nicht das in dem entspricht, was sie sich vorstellen?
Ja, ne, du hast es ja gerade schon so schön gesagt, ne? Kommen sie... Wie ist Ihre Ausgangslage? Haben Sie die WBS-Diagnose oder haben Sie die nicht? Kommen Sie über den Verband und kommen Sie über unser Diagnosezentrum in Duisburg? Die sind natürlich erstmal optimaler aufgestellt, denn die kommen dann natürlich auch mit Ärztinnen in Kontakt, auch mit Therapeutinnen in Kontakt, die das Syndrom kennen. Wenn sie diesen Kontakt erstmal nicht haben, dann können es natürlich sein, dass sie in die Physiotherapie kommen und das Krankheitsbild, das Störungsbild ist gar nicht bekannt. Ne, wenn wir jetzt eine Umfrage machen würden bei meinen Physios hier, das Störungsbild ist ja ein sehr kleines Störungsbild, das ist ja allgemein gar nicht bekannt. Ne? Sodass, wenn man dann sieht, oh, wir haben jetzt hier eine Hypotonie, also einen sehr, sehr schlaffen Muskeltonus. Dann gibt es da ja mögliche Ursachen, was ich dagegen tun kann. Aber hier haben wir ja mit Williams-Bäuerin-Kindern, sage ich mal, zu tun. Da gibt es ja andere Ursachen als jetzt bei anderen Störungsbildern. Deswegen, wenn wir eine Befundung machen, machen wir natürlich Krafttests, also Muskelfunktionstests. Wir machen dann natürlich Bewegungsumfangmessungen, wenn die eingeschränkt sind oder wenn die Muskelfunktionstests anschlagen. Ne, dann kann man da natürlich Kräftigungs Übung machen, man kann, ne, viel Krankengymnastik und so weiter machen, aber bei den Williams-Bäuerin-Kindern haben wir ja meistens zu dieser Hypotonmuskulatur auch noch eine Hypermobilität. Sie haben ja auch eine Bindegewebsschwäche. Sie haben ganz laxen lockeren Bandapparat. Die Gelenke sind hypermobil. Da gibt es ja natürlich andere therapeutische Interventionen, die du machen würdest. Also Kräftigung, Bewegung, das ist natürlich das A und O. Das ist ganz, ganz wichtig für die Therapeutinnen und auch für die Eltern, ne, dass sie das Krankheitsbild auch kennen und ein bisschen verstehen auch. Was bei den Eltern ja immer gar kein Problem ist. Ne? Die sind ja da so interessiert, die belesen sich, die kommen ja auch sehr, sehr belesen zu den Veranstaltungen oder zu den Treffen, kommen auch mit vielen Fragen, wie du schon gesagt hast.
Gibt es aber darüber hinaus etwas, was du jetzt mit deinen Erfahrungen, die du jetzt schon gesammelt hast, etwas, was du den Familien empfehlen würdest oder vielleicht ja auch den Physiotherapeuten in der Praxis, dass du denen dann noch ein paar Tipps geben könntest? Was wären die?
Ja, sehr gerne. Also wir ermutigen die Eltern, die Familien natürlich auch zu Hause, das Kind, die älteren Kinder, die kleineren Kinder, ich schließe jetzt mal alle ein, nicht immer zum Bewegen, zu ermutigen. Und da kann man ausgehend von den motorischen Defiziten, die vorherrschen, natürlich eine Menge Dinge auch tun. Ne? Also wenn wir zum Beispiel, habe ich ja gesagt, wir haben ja visuell-räumliche Wahrnehmungsstörungen. Schrittlänge, Treppen, die können wir natürlich schulen und auch zu Hause üben. Warum ist das so wichtig? Das hatte ich, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Williams-Beuren-Kinder haben eine erhöhte Sturzgefahr. Die haben sie einfach, wenn wir verschiedene Aufgaben gleichzeitig durchführen. Das ist dann auch ähnlich, wenn wir im Altersgang, ne, wenn dort neurologische, aber auch muskuläre Ressourcen abbauen, wenn wir im Altersgang wieder eine erhöhte Sturzgefahr haben, dass die Kinder, wenn sie zum Beispiel laufen, auf der Straße gehen, auf der Straße erzählen nebenbei, also haben dieses Erzählen und Gehen, ne, das sind ja zwei Ressourcen, die gefordert werden. Sie werden langsamer, um erzählen zu können, sind ganz aufgeregt, wollen Mama, Papa irgendwas erzählen und kommen dann natürlich, kompromittieren ihre Motorik und kommen dann vielleicht ins Stolpern, wenn sie an eine Straße kommen, wenn dann auch noch ein Auto kommt, sie nach rechts, links gucken müssen, ne? Also noch mehr geistige Ressourcen benötigt werden, dass sie solche Entfernungen alles gar nicht abschätzen können. Das ist eine visuell-räumliche Wahrnehmungsstörung auch, die es da gibt. Und die können wir natürlich auch schön zu Hause üben. Wir machen Markierungen, wir bauen zu Hause ein Parcours auf. Das können Spielzeuge sein, das können unterschiedliche Untergründe sein, das können Kissen sein, das können Decken sein, ne? Dass sie den da zu Hause durchlaufen oder im Garten, dass die Eltern dort was Spannendes hinbauen, ne? Und auch mit Bällen arbeiten, da mal ein Ball angekullert kommt, ne? Also, dass sie auch immer reagieren müssen auf äußere Eindrücke. Das können wir zu Hause üben. Koordination, Gleichgewicht, gleich, dass wir auch über Parcours, über, ist immer eine nette Aufgabe, die Kinder aufräumen lassen, aber mit ihren Füßen. Also, dass sie denn quasi die Sachen mal rechts und links schießen können, dass sie barfuß versuchen, ihre Sachen aufzuheben. Ist auch eine sehr gute Übung auch für die Propriozeption und für die Sensomotorik, ne, der Füße.
Kannst du mal erklären, was ist Propriozeption?
Na, mal angenommen, du gehst auf einem unebenen Untergrund oder knickst um, dass wir schnell stabilisieren unsere Gelenke, in dem Moment natürlich Sprunggelenk, Kniegelenk, eben nicht umknicken, stabil gehalten werden, die Sturzgefahr und die Verletzungsgefahr gebannt wird. Propriozeption ist wichtig für das Gleichgewicht. Und mit diesen, was ich eben schon gesagt habe, mit diesen kleinen Aufräumübungen, mit Greifen der Füße, der Zehen, stärken wir natürlich die Fußmuskulatur, die sprunggelenksumgebende Muskulatur. Und es ist natürlich was den Kindern auch Spaß macht, ne? Besser als zu sagen, oh, jetzt machst du mal das und das, Kräftigung, Fuß, ne? Damit erreichen wir die Kinder immer nicht so, ne? Aber wenn sie da so ein bisschen umherschießen können, ein bisschen aufräumen können, mit ihren Füßen sich nicht bücken müssen, sondern mal was anderes machen müssen, da sprechen wir die Kinder natürlich ganz anders an, ne? Und koordinativ ist das natürlich auch eine schöne Übung. Den Bewegungsumfang können wir zu Hause trainieren, verbessern. Wie du ja weißt, ich habe ja vorhin geredet, die Kinder haben ja oftmals einen hypotonen Muskeltonus, also sehr schlaff, der sich aber im Laufe des Alters, so ab Richtung Pubertät, in einen hypertonen Muskeltonus, also die Muskulatur wird auf einmal sehr, sehr straff, sehr steif verändert. Folge ist natürlich, dass der Bewegungsumfang, der ja vorher sehr groß war, reduziert werden kann. Das ist denn eine Aufgabe, die wir denn bei größeren Kindern, bei jungen Erwachsenen und auch generell bei Erwachsenen dann in Angriff nehmen müssen.
Ist es denn eine Phase, wo du sagst, dass wenn die Pubertät beginnt, dass die Familien da schon ganz gezielt dann, wenn sie vielleicht vorher noch nicht in physiotherapeutischer Behandlung waren oder länger nicht, da jemanden aufsuchen, kann man da gegensteuern oder gibt es da Möglichkeiten, darauf zu reagieren?
Ja, da muss man auf jeden Fall nochmal wieder neu befunden in der Physiotherapie, denn wenn dieser Wechsel kommt, er muss nicht kommen, aber wir sehen den häufig, dann muss natürlich auch die physiotherapeutische Behandlung, Interventionsmaßnahmen angepasst werden. Es gibt ja einige, die dann ab der Pubertät auch in Richtung, also Skoliose ausbilden. Das kann natürlich.
Was heißt Skoliose?
Skoliose ist eine Veränderung der Wirbelsäulenstatik, zum Beispiel aufgrund von Haltungsänderungen, Schonänderungen, Skoliosen ausbilden, eine Schonhaltung einnehmen, Muskulatur aufgrund auch der verkürzten Muskulatur, auch Kontrakturen entwickeln, zum Beispiel im Fuß.
Was heißt Kontrakturen? Ich muss so viel nachfragen.
Das ist in Ordnung. Ne? Kontrakturen sind Verkürzungen. Ne? Da müssen wir wirklich immer endgradig bewegen. Ne? Wenn da müssen wir auch den Kindern, den Teenagern, den jungen Erwachsenen sagen, abrollen, über den ganzen Fuß nutzen, aber auch aktiv mitarbeiten, ne? Also den Fuß strecken, beugen, also Flexion, Extension, damit diese Kontraktionen, die anfangs ja noch lösbar sind, sich nicht verhärten, die sich nicht manifestieren. Und das ist ja dann wie so ein Teufelskreis, ne? Also, ne, du verkürzt, du gehst in eine Schonhaltung, dein Gang verändert sich. Und das kann man natürlich alles immer umkehren, wenn man bewegt, durchbewegt, endgradig bewegt, Kräftigungsübungen macht und dein Leben lang. Und deswegen passt ja das Thema so zu deiner Staffel. Ne? Das ist ja lebenslanges Bewegungslernen.
Hast du Erfahrungen, da gibt es ja so einlegige Sohlen oder so besonderes Schuhwerk, die so Schwierigkeiten dann haben und vielleicht Rückenschmerzen oder Gangbild. Hast du da Erfahrungen?
Genau, ganz viele Betroffene kommen dann auch zu uns. Die haben dann, sind zum Glück versorgt mit Hilfsmitteln, haben dann diese Fußhebe-Orthesen, die es denen dann erleichtert, ermöglicht, auch den Fuß zu heben beim Gehen. Und das ist sehr gut, ne? Wichtig ist natürlich auch, dass man mit, aber auch ohne den bewegt, ne? Also die können sie natürlich sehr gerne auch zum Sport benutzen, aber auch mal gucken ohne diese Orthese, ne? Weil der Körper verlässt sich ja immer gerne auf äußere Stabilisationshilfen, dass man die dann auch mal kurzzeitig mal abnimmt und auch ohne sich bewegt, auch diese Übung zu Hause auch mal ohne macht. Aber im Alltag ist es sehr, wie soll ich sagen, ne? Es gibt denen natürlich eine große Sicherheit, die zu tragen. Und das ist natürlich auch sehr wichtig, ne? Denn wir haben ja gesagt, Stürze können natürlich auch zu weiteren Problematiken, zu Verletzungen, zu Schmerzen führen. So von daher, ja, viele kommen mit diesen Orthesen und auch die zu benutzen, das lernen sie natürlich auch in der Physiotherapie, dass sie mit denen dann natürlich auch ihren Gang immer schön üben, das Abrollen und so weiter.
Du bist ja in Willingen auch immer in Kontakt mit Jugendlichen, sind ja auch, oder Erwachsenen sind ja auch dabei,
ja,
ne?
Alle Altersspannen, der mich besucht, ich habe auch, das ist immer ganz, ganz, ganz reizend, ne, wenn denn Eltern mit ihren, ich sage mal, 40, 50-jährigen Kindern kommen, die sind natürlich austherapiert, die wissen schon alles, aber die stellen sich trotzdem vor und machen auch die Teststrecken mit, da ist das Interesse auch noch sehr, sehr groß.
Also wenn dieser Übergang kommt, du hattest ja gesagt, dass in der Pubertät unter oder der, ich sage jetzt mal, der schlappe Tonus, ne, oder weiche Tonus dann in so einen verfestigten geht und der auch diese Verkürzung eintreten. Was berichten dir da die Personen mit WBS? Also wie ernehmen die das wahr? Tut ihnen das weh? Sind auch Schmerzen verbunden? Also ist ja doch eine relativ große Umstellung im Körper, würde ich mir jetzt so vorstellen.
Genau, Also es wird von Schmerzen berichtet, da hast du absolut recht. Und Schmerzen, Bewegungsvermeidung, ne, das ist ja auch immer so eine Schleife, die ganz typisch ist bei jedem Menschen, ne, bei allen, es geht uns ja genauso. Und da müssen wir uns ja auch mal sagen, Moment mal, Bewegung, Kräftigung, Schmerzen sind ja immer eine Reaktion auf etwas und die Ursachen können wir beheben. Da ist die, ich sag mal, die Compliance der, wie du auch gesagt hast, der Pubertierenden oftmals nicht sehr hoch, gehen dann natürlich sehr gerne in die Bewegungsvermeidung. Und da müssen wir sie natürlich motivieren, da müssen wir sie natürlich herausholen. Oftmals sind es ja die Eltern, die ganz viel motivieren, ne, gepaart mit Hormonen und Pubertät, sind das natürlich nicht die besten Motivatoren, da macht man ja dann auch nochmal dicht. Da muss man dann einfach gucken, was gefällt demjenigen. Wie bei dir und mir ja auch. Ne? Ich kann dich ja jetzt bestimmt motivieren mit einem heißen Basketball-Match.
Also ich würde sagen, nicht mit Weitsprung und nicht mit Hochsprung, aber okay, mit Basketball schon eher.
Werde ich dich damit nicht motivieren. Wir haben ja eine Eigenheit, eine Besonderheit bei den Williams-Beuren-Betroffenen, und zwar ist das die Musikalität. Die haben ja, das ist jetzt nicht meine Richtung, deswegen sage ich das jetzt mal ganz vereinfacht, die haben ja ein sehr gutes Gehör, teilweise auch ein, so laut Literatur, ein absolutes Gehör. Ne? Die nehmen ja ganz anders Töne wahr als jetzt du und ich. Ich bin zum Beispiel sehr unmusikalisch und die können natürlich auch Töne, Rhythmus ganz anders wahrnehmen. Also die lieben es auch zu musizieren. In Willingen gibt's ja diese Musikworkshops, die sind ja, das ist ja der Renner da. Die sind, glaube ich, sofort voll. Und von daher kann man sie sehr viel auch mit Musik motivieren. Ne? Ich kenne sehr viele Teenager auch, die musikalisch, denn die in einer Band sind und so weiter. Ne? Das kann man kombinieren. Dann die Jungs, sage ich jetzt mal, ich will jetzt gar nicht in irgendwelche Gender-Richtungen eintauchen, aber meine Jungs bei den Williams-Beuren-Betroffenen, die stehen natürlich auf Fußball. Das war auch super, ne? Also Ball hinterherlaufen, Tore schießen, den Zweikampf und das alles ermöglichen. Und wenn sie mal hinfallen, nun gut, wer fällt denn nicht hin, ne? Also von daher Sachen nehmen, die einen wirklich motivieren. Und jeder Teenager hat auch mal einen schlechten Tag und will nicht von der Couch runter oder von der Playstation weg. Das ist ja ganz normal, ne? Da muss man dann nur gucken, wie man sie denn adäquat mal auch rausbekommt davon. Und wie gesagt, ne, Bewegung, Musik hat ja auch viel mit Bewegung zu tun und bewegt sich ja auch im Takt, im Rhythmus, ist da natürlich immer ein probates Mittel.
Ich kann mich erinnern, dass eine Mutter mal mit mir gesprochen hat und gesagt hat, dass sie mit ihrer Tochter Yoga angefangen hat, also gerade in Bezug auf das Thema Dehnung und Verkürzung Muskulatur, und hat gesagt, dass sie da also zum einen die körperliche Verbesserung war, aber dass es auch so was wie ein gemeinsames Ritual ist, was sie jetzt durchführen und sie verbinden.
Oh, ich habe das Mutter-Tochter-Pärchen kennengelernt 2017 in Willingen. Wunderbar. Also das ist so eine tolle Kombination, die beiden und auch das Yoga. Ich hatte das Mädel, das war ja auch ein Teenager, auch in der Befundung und auch bei den Testungen. Und man hat wirklich die positiven Effekte des Yogas gesehen. Ne? Also statisches und dynamisches Gleichgewicht. Standstabilität war bei der sehr gut ausgeprägt. Auch das dynamische Gleichgewicht, ne? Also meine Teststrecke, meine Gehstrecke ist ja dann immer mit Störungen. Und zwar hier mit Rechenaufgaben zum Beispiel, ne, mit einer kognitiven Aufgabe. Und ihr Gangmuster hat sich überhaupt nicht verändert. Kann mich da ganz genau dran erinnern. Und dann haben wir danach auch gesprochen. Was hast du gemacht? Was macht ihr? Ne? Und dann dieses Yoga. Sie haben das sehr häufig praktiziert. Und wie gesagt, ne, also das ist wirklich was ich auch anderen empfehle. Auch schon im Kindesalter, ne? Also Kinder-Yoga ist ja immer sehr blumig, sehr märchenhaft, ne? Da wird ja das Buch aufgeschlagen, im Schneidersitz zum Beispiel, ne? Dann sind die Beine das Buch. Also da kann man wirklich ganz niederschwellig auch jüngere Kinder abholen und genau diese Pubertät überbrücken bis ins hohe Alter. Ja, Yoga ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen.
Ich hatte mal eine Interviewstudie gemacht, das war auch 2017, Familien, und hatten die im weitesten Sinne befragt, welche Dinge im Alltag sich als belastend darstellen, aber auch welche Dinge relativ gut laufen. Und dann kann ich mich auch jetzt an eine Beschreibung erinnern, dass berichtet wurde, dass Eltern versucht haben, im Kind lange Fahrradfahren beizubringen. Und das hat einfach nicht geklappt und nicht funktioniert. Alle Übungen und alle Bestrebungen. Und irgendwann hat er sich von alleine mehr oder weniger aufs Rad geschwungen und dann ist er losgefahren. Dieses Phänomen, dass viele Bestrebungen erstmal wie wenig aussichtsreich erscheinen und dann aus der Eigenmotivation ein Schub oder eine Sicherheit kommt oder was auch immer es sein mag. Auf jeden Fall waren die Eltern natürlich dann baff und auch begeistert, ne, dass es so geklappt hat. Vielleicht ist ja dieses Thema der Motivation wirklich ja nochmal besonders herauszustreichen, ne, dass man sich vermutlich nicht nur an Torik und das, wie bestimmte Bewegungen sein sollten, orientiert, sondern sehr stark darauf oder stärker darauf nochmal achtet, was wirklich die Wünsche der Personen da sind.
Oh ja, absolut.
Gibt es denn noch andere Hilfsmittel, die dir einfallen? Also wir hatten jetzt schon Thema Parcours bauen, ne, so spielerische Elemente, dann das Thema Musikeinbindung, Tanzen, Rhythmik. Wir hatten jetzt schon das Thema Fahrradfahren. Gibt es darüber hinaus etwas, so eine, keine Ahnung, Stunt-Paddle oder Schwimmen, oder gibt es da etwas, was dir noch, wo du jetzt Erfahrungen gesammelt hast oder die Familien davon berichtet haben, dass das ganz gut funktioniert?
Es gibt eine schöne Studienlage, und zwar zu Laufbandtraining. Das hört sich jetzt spannend an, ne? Oder erstmal weit hergeholt an. Und zwar, es gibt mehrere Fallstudien, auch mit Williams-Syndrom-Kindern, die 18 Monate nicht gehende Williams-Beuren-Syndrom-Kinder, wo man einfach geguckt hat, so, jetzt müsste es ja langsam mal kommen, jetzt müsste es ja mal langsam losgehen, aber wie stupsen wir nochmal so ein bisschen diese motorische Entwicklung an? Und die wurden dann einfach auf ein Mini-Laufband gestellt. Die gibt es nämlich schon seit den 80er Jahren für Down-Syndrom-Kinder, die dann ähnlich auch im Hausübungen, im häuslichen Bereich auf Laufbändern trainiert werden, um das Gehen anzubahnen. Und hier ist es ja auch dann wichtig, eine funktionale Fähigkeit und auch Lebensqualität zu verbessern. Ich sag mal, ne, ein Kind, was geht, kann sich mit Gleichaltrigen unterhalten, kann mit Gleichaltrigen spielen, laufen, tun, machen und so, ne? Also hat ja viel mit Lebensqualität, geht jetzt in Richtung Ergotherapie auch zurück. Innerhalb von 8 Wochen wurden da sehr gute Fortschritte erzielt. Manchmal ist es auch einfach nur so ein kleiner Stups. Und das kann ich so für kleinere Kinder empfehlen.
Kann man die kaufen oder bekommt man die über so eine Hilfsmittelanpassung, oder?
Genau. Es gibt natürlich auch Laufbänder im therapeutischen Bereich, wo man denn auch über Netze und Bänder und Seilfunktionen die Kinder da so stabilisieren können, ne? Dass sie nicht umfallen und so. Denn hier wollen wir ja wirklich den Gangzyklus anbahnen. Sowas gibt es, und diese kleinen Laufbänder, wie gesagt, die sind auch über Sanitätshäuser zu erwerben oder vielleicht auch auszuleihen, ne? Da kann man ja dann mal gucken.
Es gibt ja auch so eine Balancekissen.
Genau, diese Balancekissen, diese Balancematten, Bälle, diese, die man unterschiedlich auch aufblasen kann, diese runden Kissen, oder auch diese Airex-Kissen, die sind denn diese quadratischen. Die sind natürlich auch sehr gut, um die Bodenveränderungen, Instabilität zu simulieren, die Betroffene ja auch im Alltag immer begegnen. Und auch da wieder, das ist sehr gutes propriozeptives Training, sensomotorisches Training. Kann man zu Hause einsetzen, was ich vorhin auch gesagt habe. Kann man auch Kissen nutzen, ne? Alles, was so ein bisschen mehr Instabilität, Unsicherheit simuliert. Und ja, dann, ne, da kann man natürlich Einbeinstände machen, man kann mit Bällen arbeiten, dass man sie anwirft, man kann Aufgaben stellen, da kann man ganz viel machen. Gewichtsverlagerung kann man darauf machen, Einbeinstände, Zehenstände, und wie ich auch schon gesagt habe, lass sie zählen, lass sie Geschichten erzählen, ne? Gib eine kognitive Aufgabe dazu. Denn, und das ist mein Forschungsbereich, ich habe ja immer geschaut, was machen Kinder, junge Erwachsene, Erwachsene, wenn sie im Alltag irgendwie gestört werden, Reden, Straßenverkehr, Geräusche und so weiter. Was passiert denn nämlich? Das habe ich mit meinen Teststrecken ja versucht zu simulieren in Willingen. Was passiert ist? Sie komprimieren die motorische Aufgabe, werden langsamer, verlieren das Gleichgewicht, weil sie sich so sehr auf die kognitive Aufgabe konzentrieren. Das Erzählen, das Rechnen, auf Geräusche achten. Und das ist natürlich was, wo wir angreifen können. Wir müssen genau solche Situationen zu Hause und im Alltag erschaffen und trainieren, dass sie auch beim Reden immer ihre motorische Aufgabe in dem Moment denn gehen, laufen, Fahrrad fahren, nicht vernachlässigen, sondern auch da sicher sind. Ne? Und alle Beispiele, die wir jetzt so nennen, stärken ja immer beide Ressourcen. Ne? Das Motorische und dann auch die Aufmerksamkeit, Kognition, Aufgaben geben, also nicht überfordern. Davon rede ich gar nicht. Ne? Aber immer auch diese Dual-Task, diese Zweifachaufgaben gleichzeitig erledigen lassen. Stör sie doch ruhig mal mit einer Rechenaufgabe. Lass sie doch mal zählen. Oder frag sie denn, was hast du da und da gemacht? Was ist da passiert? Solche Situationen üben.
Und die Erkenntnisse sind so, dass durch Übung quasi diese Ablenkung reduziert wird.
Durch Übung werden die Ressourcen wieder gestärkt. Also die motorische Ressource, die sie beherrschen, die wird ja gestört. Die wird, ja, die gebe ich jetzt auf, um dir zu antworten, zu rechnen und so weiter. Und durch das Üben werden beide Ressourcen gestärkt, sodass sie eben nicht das Motorische vernachlässigen. Dein Thema lebenslang. Wir sind hier wirklich im lebenslangen Lernen. Gut, jetzt brauchen wir natürlich einen Teenager, einen Erwachsenen, nicht mit sowas wie Rechenaufgaben motivieren. Aber deswegen sage ich, das kannst du ja dann auch übers Hobby machen. Ne? Erzähl eine Geschichte von deiner Lieblingsband oder wie war dein Bandtraining, wie war Fußballtraining, was macht dein Lieblingsverein. Ne? Also da kann man ja immer sehr viele Möglichkeiten.
Apropos lebenslanges Lernen, mir schwirrte der Begriff von dir jetzt immer noch durch den Kopf, nämlich dass du gesagt hast, bei Erwachsenen, die sind dann schon austherapiert. Und ich kenne auch den Begriff austherapiert, den kenne ich immer nur im Kontext, wenn jemand Krebs hat, im letzten Stadium angekommen ist. Ist das denn tatsächlich so, dass dann Erwachsene ab einem bestimmten Alter keine Physiotherapie mehr bekommen oder auch nicht mehr hingehen? Also, oder wie hast du das gemeint?
Genau, gemeint damit habe ich nicht. Die haben ja alles bekommen, ne? Du bekommst ja anfangs deine Standardtherapie, ne? Also hast du deine Ergo, deine Physio, deine Logo, dann deine ärztlichen Untersuchungen. Die sind ja anfangs alle sehr engmaschig. Aber irgendwann gibt's ja keine Meilensteine, die noch erreicht werden müssen, wenn wir so wollen, ne? Also in der Logopädie bist du dann irgendwann fertig, in der Ergotherapie. Du brauchst ja nicht 10 Jahre lang Zähne putzen oder Schnürsenkel binden, anbahnen. Das muss natürlich immer beübt werden, das ist ganz klar. Aber das kriegst du ja dann nicht mehr in der Therapie kommen, ne? Also das dahingehend bist du austherapiert. Hast du erreicht, wurde gemacht, fertig. Und kriegst ja auch nicht lebenslang neue Verordnungen, neue Rezepte und so.
Wir haben ja jetzt relativ viel über junge Kinder auch gesprochen, aber interessierte mich nochmal, wie sind denn da deine Erfahrungen? Also Erwachsene mit WBS, die 40, 50, vielleicht 60 sind, gehen die dann auch noch in die Physiotherapie?
Ja, das ist immer sehr individuell, ne? Je nachdem, welche Defizite oder welche Störungen vorliegen. Mit Störung meine ich zum Beispiel, ne? Wenn wir denn Kontrakturen haben, also diese Verkürzungen, die eingeschränkte Gelenkbeweglichkeit, das ist natürlich nichts, was du unbedingt im Häuslichen beübst, behebst. Also da kann ich mir gut vorstellen, dass es da wieder physiotherapeutische Verordnungen gibt. Aber an sich sind sie ja austherapiert, ne? Also alle Meilensteine sind erreicht. Also da gibt es jetzt keinen Grund, wöchentliche therapeutische Sitzung zu machen.
Man kann schon sagen, dass es dann an den entweder an den Eltern oder vielleicht den Geschwistern sind oder an dem Wohnkontext, wo die sind, dann darauf zu achten, dass möglichst viel Beweglichkeit erreicht wird.
Ne? Genau. Ne? Und ein guter Indikator ist ja auch immer Schmerzen. Also Schmerzen wollen wir nicht. Schmerzen müssen behandelt werden, Schmerzen müssen sich angeschaut werden. Vieles ist natürlich durch Bewegungsmangel, wie wir schon festgestellt haben, aufgetreten. Da müssen wir sie natürlich motivieren, aber wir müssen natürlich auch, ne, im Falle von Kontraktion oder wenn wir wirklich Haltungsveränderungen haben, die ja bei jedem sehr schmerzhaft sind, da sollten wir dann schon in Kontakt mit dem Orthopäden und den Physiotherapeuten bleiben. Aber wie gesagt, ne, das ist alles sehr individuell verschieden. Da gibt's jetzt nicht die Pauschalaussage, wann, wie oft man zur Physiotherapie gehen soll.
Gibt's denn Erkenntnisse zum Zusammenspiel auch von körperlichen Prozessen und psychischen Prozessen? Also ich frage so in die Richtung körperorientierter Interventionen, beziehungsweise Übungen, wo man versucht, sich mehr auf den Körper zu fokussieren, um beispielsweise so einen Erregungszustand mal so ein bisschen nach unten zu bringen und oder das Gedankenkreisen ein Stück weit zu unterbrechen. Ne? Also eine Orientierung eher auf die körperlichen Ressourcen, die man hat. Kannst du etwas dazu sagen? Gibt es dazu Forschung? Gibt es Erfahrungen, die du dazu hast?
Da gibt es wirklich eine Menge Studien zu. Die sind dann weniger aus dem physiotherapeutischen Bereich. Die zielen darauf ab, wie du so schön gesagt hast, die Körper wahrnehmen. Zu schulen. Die Ursache dieser gestörten Körperwahrnehmung im Raum hat ja auch einen Ursprung in dieser visuell-räumlichen Wahrnehmungsstörung. Und ja, da gibt es so zwei Richtungen, die man angehen könnte. Einmal diese Ich-Wahrnehmung-Schulung. Also bevor ich meine Wahrnehmung im Raum schule, erstmal mich selber wahrnehmen. Da wird die eigene Haut bestrichen, abgeklopft, getrommelt, mit einem Igelball rübergefahren, was natürlich auch sehr viele Reize auslöst. Dann dieses in eine Decke einwickeln, ne, so die Körpergrenzen begrenzen sozusagen, auf einer Matte rollen. Wie nehme ich mich in diesen Situationen wahr? Und dann kann man weitergehen, den nächsten Schritt in diese räumliche Wahrnehmungsschulung. Ne? Also, dass wir dann Räume abteilen mit Seilen, Matten, Ringen, Reifen, Entfernungen einschätzen, Größen einschätzen, ja, Markierung auf dem Boden, Wänden. Also, das ist so alles, um die visuell-räumliche Wahrnehmung zu schulen und zu verbessern.
Und gibt's da ein Etikett für? Also gibt's da einen Namen oder eine Therapie oder ist ein pädagogisches Konzept? Kannst du?
Bestimmt, wenn du so fragst. Aber das ist nicht meine, das ist nicht meine Richtung. Ne? Deswegen, okay. Das ist so das, was man vor der Physiotherapie machen sollte. Ne? Erstmal so dieses Ich wahrnehmen und dann das Räumliche. Dafür gibt's einen Namen, ne?
Ich kann mir vorstellen, wenn Eltern das hören würden, die sagen, klar, finde ich gut, Körper, Selbstwahrnehmung oder diese Ich-Wahrnehmung, wer bietet sowas an, wen könnte ich ansprechen? Das war jetzt der Hintergrund für die Frage. Dann, Kathi, will ich zum Ende, frage ich meine Gäste immer die Wunschfrage, nämlich, wenn sie einen Koffer mit Millionen zur Verfügung hätten, worin würden sie den investieren?
Ich würde sehr, sehr gerne eine groß ausgelegte Interventionsstudie durchführen. Ja, und zwar vor Ort bei den Betroffenen zu Hause oder vor Ort in deren therapeutischen Einrichtungen. Dazu braucht man natürlich sehr viel Manpower. Dafür braucht man sehr viel Zeit, denn wir reden ja hier nicht von sechs, ne, was so das typische physiotherapeutische Verordnungsrezept ist. Wir reden ja hier nicht von sechs Interventionstagen, sondern wir reden dann natürlich über einen ganz großen Zeitraum, wo wir denn nach Baseline-Messung, Befundung schauen können, welche Ressource wollen wir stärken. Ne? Ich würde dann natürlich in Richtung dynamisches Gleichgewicht gehen, ne, wovon wir schon gesprochen haben, und das dann immer anpassen auf den momentanen Entwicklungsstand, darauf denn die Übungsauswahl basiert immer verändern. Ne?
Und was wäre das Ziel? Also was würdest du gerne rausfinden wollen?
Rausgefunden haben wir ja schon, wo das Defizit in unserer Grundlagenforschung haben wir ja schon. Ne? Gerade dass dieses dynamische Gleichgewicht und Dual-Task-Situation gestört ist. Ne? Dass wir dann wirklich über einen längeren Zeitraum beide Ressourcen stärken können. Ne? Dass die Kinder, die Betroffenen, die jungen Erwachsenen, die Erwachsenen denn so fit für den Alltag sind, dass eben die Sturzgefahr, die ja dann wieder im Alter ein Problem darstellt, dass die wirklich minimiert ist. Ja, dafür braucht man Zeit und Geld. Dafür würde ich dieses Geld nutzen wollen.
Du hast ja vorhin schon berichtet, dass deine ersten Eindrücke in Willingen sich bewegt haben, weil ja so ein großes Interesse auch an dem Thema war. Was hast du denn für dich gelernt im Umgang mit Familien, aber auch mit den Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen?
Oh, das ist eine sehr, sehr schöne Frage, eine sehr tiefe Frage. Also generell, was man im Umgang mit jedem Menschen lernt, ist natürlich, wie du anderen gegenübertrittst, treten sie dir gegenüber. Was ich festgestellt habe, ist, ne, also du, wenn du den ehrlich, offen ehrlich gegenübertrittst, bekommst du auch ganz viel offen ehrliche Reaktion zurück. Ich glaube, dass sie ganz genau merken, wenn du dich verstellst, wenn du falsch bist, wenn du sie enttäuscht, dass sie dir das nicht vergeben, was sie auch nicht müssen. Denn du bist denen ja falsch entgegengetreten. Und das haben wir so im Umgang untereinander auch verlernt. So, das haben sie mich gelehrt. Ne? Das bewegt mich auch nachhaltig. Ja, das ist auch ein bleibender Eindruck, die letzten 10, 12 Jahre, seitdem ich mich mit dem Verband beschäftige.
Ja, Kadi, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für all die Anregungen, sich zu bewegen und in Bewegung zu kommen. Und hoffentlich bis bald.
Lieber Ingolf, vielen lieben Dank für die Einladung und für dieses wunderschöne Gespräch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen.
Allerspätestens in Willingen.
Allerspätestens in Willingen. Tschüss.
Danke und tschüss.
Das war Mehr als freundlich, der Podcast zum Williams-Beuren-Syndrom mit Professor Ingolf Prosetzky. Wenn dir der Podcast gefällt oder du Fragen und Themenvorschläge hast, schreib eine Nachricht per Mail an podcast@w-b-s.de, poste auf Instagram oder schau dir weitere Infos zur Folge auf der Internetseite an.